Das Schnäppchen. Man muss zuschlagen können, wenn sich die Möglichkeit eines Schnäppchens eröffnet. Wozu sind wir denn als verführbar entworfen? Dachte ich. Ich war mir sicher, ein Schnäppchen zu machen. Ein Burberry, ein echter, mit eingenähtem britischem Etikett für 8 €. Nicht einfach ein Mantel, nein, ein männlicher Burberry ohne erkennbaren Makel, der meinen Frauenleib vor Wind und Wetter schützen würde, hing auf dem Kleiderständer vor dem Ramschladen, der neben meinem Discounter seine Waren von drinnen nach draußen wuchern ließ. Ich war unterwegs, um nur das Nötigste zu kaufen. Wein, Haferflocken, Toilettenpapier. Denn ich befand mich in einer Phase, in der ich mich finanziell etwas verausgabt hatte. Es hatte mit einem vergangenen Familienstand, dessen Konsequenzen und vor sich hin faulenden Kellerwänden zu tun. Der Burberry schwang britisch-melancholisch im Wind. Ich nahm ihn vom Kleiderbügel und trug ihn in den Laden. Die Verkäuferin schleppte einen halbblinden Spiegel herbei. Da sah ich, dass meine Haare dieselbe verwischte Farbe hatten wie der Burberry. Ich war in dem Spiegel ein lässiger weiblicher Columbo, eine unterkühlte Kolumbine, zahlte, trug den Burberry zum Parkplatz, vergaß den Discounter. Zu Hause bekam ich Bedenken und stopfte den Mantel in die Waschmaschine. Ich dachte an Wanzen, Plutonium, fremde DNA. Der Mantel konnte einem Toten oder einem Mörder gehört haben, einem ekelhaften Familientyrannen, einem Exhibitionisten, einem ewigen Loser. Da ein Freund und Ratgeber gerade nicht zur Stelle war, übernahm ich kurz seinen Part und warnte mich selbst vor magischem Denken. Der gewaschene Mantel hing über der Leine, baumelte und tropfte. Er roch jetzt nass und unbedenklich, nur nach Waschmittel. Er würde nicht alles, doch einiges verändern, mich sicher machen, mich durch die Drehtüren von Hotels und Flughäfen gehen lassen, mit einem weniger ängstlichen Lächeln. Er würde hinter mir herwehen am Hafen und am Fluss und meine Silhouette strecken und geheimnisvoll aussehen lassen, zwischen all den dicken Daunenjacken, auf denen die fröhlich geröteten Gesichter saßen. Ich fand es an der Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, belud mein Auto mit Grünabfällen und einem zerlegten Aquarium und fuhr zum Recyclinghof. Wie immer, wenn ich dort einbog, überkam mich ein Gefühl des Friedens. Ich war noch dabei, es genauer zu untersuchen, und das ging ganz gut, weil ich oft dorthin fuhr. Etwa 2-mal täglich. Dieses Gefühl ließ sich sonst nur beim Discounter erzeugen, wenn ich den Einkaufswagen über die verdammte, völlig unsinnige Schwelle zum Parkplatz zerrte und die ersten Sterne auf meinen Wochenvorrat schienen. Wenn mir bewusst wurde, dass es keine Heckenschützen gab und ich nicht noch zur Wasserstelle laufen musste, also dieses behaglich schäbige erste Weltgefühl hatte. Wenn Dankbarkeit und schlechtes Gewissen, Schokokekse und bunte Shampoos sich paarten. Der Dalai Lama war in der Stadt, aber ich hatte mich nicht um eine Eintrittskarte in das Tennisstadion bemüht. Ich hatte ja den Recyclinghof. Ich zahlte einen lächerlichen Betrag für einen Sack Grünabfälle. Man kannte mich dort und vertraute mir inzwischen. Niemals würde ich Hausmüll ins Altpapier mogeln oder Unterhaltungselektronik in Container E1 statt in Container E3 deponieren. Ich ging nur zu den ruhigen Zeiten hin, morgens zwischen 8 und 10 und mittags gegen 1. Ich ließ mir immer Zeit, warf die Dinge in großer Sanftmut einzeln in den Sperrmüll, sah anderen dabei zu, wie sie ganze Sofalandschaften in den Container wuchteten. Es war stets befriedigend zuzusehen, wie Sitzgarnituren vernichtet wurden. Alte Sofas, also ab Mitte des 20. Jahrhunderts, waren meistens hässlich, staubig, fleckig und aus der Form geraten. Das Beste waren die Männer dort. Sie trugen orangefarbene Latzhosen, einer von ihnen hatte ein Schaffnertäschchen um und durfte kassieren. Die anderen standen herum und stocherten den Sperrmüll in Form. Sie ähnelten alle ein wenig dem Dalai Lama. Nicht so sehr wegen der Kleidung, die hätte dunkler sein können, mehr Richtung Safran. Es war die Heiterkeit, Gelassenheit, die sie umwehte. Sie brachten einen durch knappe Gesten und klare Worte dazu, alles an seinem richtigen Platz abzulegen. Es war ganz einfach. Man hielt sich an ein paar Regeln und die Dinge waren, wie und wo sie sein sollten. Altmetall ruhte bei Altmetall, Herbstlaub auf Tannenzweigen, grüne Weinflaschen dämmerten getrennt von braunen Weinflaschen. Nur beim Hausmüll war die Kontingenz mit Fingern zu greifen. Aber auch da öffnete sich eine gnädige Presse und machte alles klein, versetzte Festes und Matschiges, ja Rohes und Gekochtes, in eine neue Existenzform. An jenem Burberry-Tag war allerdings viel los. In der Einfahrt standen die Kunden schmollend neben ihren Autos und wollten wieder nicht begreifen, dass die Container ab und zu auch mal ausgewechselt werden mussten. Dass dann riesige Trucks durch die Halle donnerten und wir mit unseren PKWs und unseren ungeordneten Seelenzuständen sowohl gefährdet als auch gefährlich waren und deshalb ein wenig draußen bleiben mussten. Überhaupt waren die anderen Recyclingkunden wie üblich ziemlich seltsam. Auch an diesem Tag drängelten sie sich unwirsch an den Containern, gaben vor, den diensthabenden Afrikaner mit dem Schaffnertäschchen nicht zu verstehen, der nun wirklich große Mühe mit der Aussprache der Kategorie unbelastetes Altholz hatte, aber man konnte ja auch mal ein bisschen Fantasie haben. Ich fand, dass es nicht mein Tag war, lud meine Sachen schneller als sonst aus. Am Papiercontainer stand ein ungleiches Paar, älterer Mann, sehr junge Frau. Sie sahen den Umzugskartons hinterher, die offensichtlich der jungen Frau gehört hatten. Der Mann schien sie mit ein paar aufmunternden Worten trösten zu wollen. Ich hätte sie gerne gefragt, warum vernichten Sie Ihre Umzugskartons? Man weiß doch nie. Haben Sie schon Ihren endgültigen Platz gefunden? Aber das hätte sicher Ärger gegeben. Ich fuhr nach Hause und holte den Teppich. Er war riesig, schwer, völlig intakt, hatte rote Rosen auf blauem Grund. Wir hatten das einmal für witzig gehalten. Ich zerrte und stopfte ihn in mein Auto hinein. Dann, einem unklaren Impuls folgend, holte ich den noch feuchten Burberry von der Leine und legte ihn auf den Vordersitz. Im Recyclinghof hatte sich die Lage beruhigt, sehr sogar. Der Afrikaner stellte gerade ein Schild auf, Betriebsversammlung, heute Nachmittag geschlossen. Er sah den Teppich aus dem Autofenster ragen, sah meinen verzweifelten Blick und ließ mich herein. Die Betriebsversammlung fand in der Ecke links hinter dem Bauschuttcontainer statt. Der Afrikaner winkte mich dorthin. In der Tat, ein Teppich hatte da gerade noch gefehlt. Es gab einen Nierentisch, eine Stehlampe, ein paar Sessel wie aus einem Kinderbuch für Stilepochen. Schau mal, das war die Gründerzeit und das ist Bauhaus. Die Männer saßen in den Sesseln, streckten die Beine von sich. Eine große, schöne Recyclingfrau, die ich noch nie gesehen hatte, brachte einen mächtigen Napfkuchen. Tee wurde ausgeschenkt, der ordentlich nach Rum roch. Zwei saßen auf einem Möbelstück, das ich zunächst für ein Sideboard hielt, etwas, das ich nie besessen hatte, aber aus einer gut möblierten Kindheit und aus fremden Wohnungen kannte. Es war jedoch ein Sarg aus hellem Fichtenholz mit einer bunten Wolldecke darüber. Die Belegschaft war begeistert von meinem Teppich. Er wurde nach kurzem Möbelrücken ausgerollt, in die Wohnlandschaft integriert. Ich bekam auch einen Becher heißen Rum mit ein paar Teeblättern, ein Stück Kuchen und wurde auf dem Sarg platziert. Die Betriebsversammlung bestand daraus, dass sie sich ein paar Geschichten erzählten. Von dem Hund, der in die Grünabfälle geraten war und gerade noch ohne seinen Schwanz gerettet wurde, über die Frau, die ihre Vibratoren in einem Körbchen in der Halle herumgetragen und jeden gefragt hatte, welche Art von Elektroschrott das sei. Ich fragte nach dem Sarg. »Der kommt vom Krematorium«, sagte mein Nachbar. »Aber ich dachte«, sagte ich und wusste nicht, was ich eigentlich gedacht hatte. »Der ist leer«, sagte mein Nachbar beruhigend, »der wird hier nur recycelt.« Es strengte mich an, über die offensichtliche Unlogik dieses Vorgehens nachzudenken, und so gab ich auf. »Ich habe einen echten Burberry«, sagte ich. »Macht nichts«, sagte die Frau, »das kommt vor, nur her damit. Wir finden schon den richtigen Platz dafür.« Ich lief zum Auto und holte den Mantel, fühlte mich schwanken, fand mit Mühe den Weg zurück. Die Betriebsversammlung ging gerade zu Ende. Zwei Männer öffneten in der Seitenwand eine Klappe, die sie mit metallischem Lärm auf den Boden fallen ließen. Dahinter brannte ein Feuer, als lodere es aus dem Schlund der Hölle. Sie schoben den Sarg hinein, die Stielmöbel, meinen Teppich. Dann warfen sie die Becher und Teller hinterher. Ich wartete, bis mich die Trauer erreicht hatte. »Halt«, sagte ich, »ich hab noch was«, und reichte den Burberry hinüber. Ich wusste noch nicht, wie ich ohne ihn durch die Drehtüren und Novemberstürme kommen sollte. »Nicht weitersagen«, sagte die Frau, »aber manchmal haben wir auch keine Lust auf Mülltrennen. So geht es einfach schneller.« Ich ging zum Auto und spürte den Rum in meinen Adern und im Kopf. Ich freute mich auf zu Hause. Ein kahler Fußboden, leere Schränke. In mir war große orange-rote Heiterkeit.